weil sie alle der Seele Jesu Christi teilhaftig geworden sind. Denn sein Blut, das ist seine Seele. Und wir sind das noch wunderbar. Welch stimmt bei uns? Wir sind noch viel mehr ein Herz und eine Seele durch den Heiligen Geist. So, jetzt dürfen wir schließen heute Abend. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ich will noch aufstehen und in der Stadt umhergehen, auf den Straßen und auf den Plätzen, will suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Dagegen wird sie gefunden von der Sittenpolizei. Na bitte schön. Hat die dafür sorgen, dass da in der Nacht nicht solche weiblichen Personen herumirren da, nicht? Was passiert? Ja, wen stellen die da? Wir haben es am Anfang schon gesagt, nicht? Das sind die heiligen Engel, die da Wache stehen, ob ihr Gesetz und ihre Satzungen eingehalten werden oder nicht. Also bitte Sittenpolizei, habe ich gesagt, nicht? Es fanden mich die Wächter, bitte Daniel 5, Vers 7 und Daniel 4, Vers 13 nachlesen. Ein heiliger Wächter kam vom Himmel, nicht? Und sorgte für das und das und das. Jetzt wissen wir, was Wächter hier sind, geistlicherweise gesehen. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen. Habt ihr, sie wendet sich an die, habt ihr den gefunden, den meine Seele sucht? Also, die Sittenpolizei heute wird ja was machen. Also, sofort, ne? Solche Frage da in der Nacht, so ein herumirrendes Weiblein, nicht? Sofort mitkommen, nicht? Abgeführt und was lesen wir da? Kaum war ich an ihnen vorüber, da fand ich denn meine Seele lieb. Ich ergriff ihn und ließ ihn nicht, bis ich ihn gebracht hatte in das Haus meiner Mutter und so weiter. Und dann kommt er an einer nächsten Stelle, wieder die Wächter, Kapitel 5, Vers 7. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen, sie schlugen mich, verwundeten mich. Die Wächter der Mauern nahmen mir den Schleier weg. Aha. Also wir wollen jetzt aber nicht so in die Nacht gehen, sondern uns freuen. Ja. Wenn wir aus Liebe zu unserem wunderbaren Herrn auf die Suche gehend ihn nicht nur nicht finden, sondern noch von gewisser Wächterseite nicht nur nicht verstanden werden, sondern noch abgeführt und geschlagen und verwundet werden. Bitte. Ja. Unter Brüdern habe ich solche empfunden, die alles, was mit Seele zusammenhängt, als seelisch verwerflich abgetan haben. Kann so etwas verwunden werden? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen. Da ist der Geist. Und ja, nicht von ganzer Seele. Aha, bitteschön. Ja. Ist in Ordnung, wenn auch meine ganze Seele den Herrn liebt. Und dann noch und so weiter. Also, wir möchten ja gesund werden im Glauben und in der Liebe. Halleluja. Amen. Wir durften noch sehen, liebe Geschwister, wie es hochbestellte Berufe gibt im Reiche Gottes, Wächter genannt. Wächter die zum Rechten über alles wachen, dass alles in Ordnung geht, von dem Moment an, wo es sich um göttliche Liebe handelt, ist nichts vorhanden. Ist nichts vorhanden. Nicht nur nichts vorhanden, sondern es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen, sie schlugen mich, verwundeten mich. Wir haben ja ein Wort gehört. Entsprechende Worte sind eine Verwundung des Geistes. Verwundeten mich. Die Wächter der Mauern nahmen mir den Schleier weg. Und da dürfen wir doch die Stelle noch aufschlagen, in Daniel 4, Vers 13, oder vielleicht, ja. Daniel 4, 13. Ich schaute in den Gesichten meines Hauptes auf meinem Lager und siehe, ein Wächter und Heiliger stieg vom Himmel hernieder. Bitte? Das Gesetz angeordnet von heiligen Engeln. Und die wachen natürlich darüber, ob ihr Gesetz auch eingehalten wird. Sie hatten die Ehre, damals gesetzgebende Behörde zu sein. Und jetzt Wächter, ob das Gesetz eingehalten wird, wird genau registriert und buchgeführt, was wider das Gesetz geht oder gar Gesetzlosigkeit vorhanden ist. Und ihnen hat Gott auch die Durchführung der unbarmherzigen Gerichte übergeben. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, dem Sohn, und er, Jesus Christus, durch seinen Engel sendend, hat es seinem Knecht Johannes weitergegeben. Also in der Hand des Engels, nicht, ist die Sache am rechten Platz, nicht? Was unbarmherzige Gerichte betrifft. Und dann ist uns ja allen klar, durch das ganze Buch der Offenbarung sind es immer Engel, kleine, große, Heerscharen, mächtige, starke, zum Verwechseln an Herrlichkeit mit der Person Jesu selber. Sodass ja Johannes, nicht, vor dem Engel, der mit ihm redet, niederfällt und den anbetet, der war dem Herrn Jesus so gleich. Nicht? Und zum Glück meldet sich dann, halt, was machst du da, nicht? Und Schluss, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt. Und dieser Engel, den der Jesus gesandt hat, ist sein Adjutant, den Gott der Vater ihm zur Verfügung gestellt hat. Und dieser Engel, Jesus Christus, das ist der Engel des Herrn. Der Engel des Herrn ist nicht der Herr Jesus. Das muss auch mal klar ausgesprochen und zur Kenntnis genommen werden. Denn wir haben ein Wort an Mose während der Wüstenwanderung. Da sagt Gott in gewissem Maßen zur Strafe, ich kann nicht mehr mitgehen, aber ich sende meinen Engel. Aber hütet euch vor ihm, der wird eure Sünden nicht vergeben. Ist das der Herr Jesus? Oder bleibt sich der Herr Jesus wirklich gleich? Und der Vater? Wächter, ich habe noch eine zweite Stelle, 5, Vers 7. Nein, das ist was anderes. Nein, das ist was anderes. Dann lesen wir weiter. Kaum war ich an ihnen vorüber, Kapitel 3, Vers 4, da fand ich, den meine Seele liebt. Ich ergriff ihn und ließ ihn nicht, bis ich ihn gebracht hatte in das Haus meiner Mutter und in das Gemach meiner Gebärerin. Wieder eigenartig. Kaum war ich an ihnen vorüber. Also diese Trägerin der Liebe Gottes geht an den Wächtern vorüber. Also hier geht es noch, lassen Sie in Ruhe. Nachher dann greifen Sie ein. Da werde ich erinnert, dass Gott selber, der die Liebe ist, seinem Freund Mose eine abschlägige Antwort erteilen muss auf die gewagte, begreifliche Bitte: Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Was sagt Gott? Mose, du kannst meine Herrlichkeit nicht sehen. Ich will gleich sagen, warum. Eine Begründung: Weil Mose das Gesetz personifiziert, repräsentiert. Das Gesetz kann nicht die Herrlichkeit Gottes wiedergeben oder auch nur ertragen oder sehen. Aber was macht Gott? Meine Herrlichkeit kannst du nicht sehen, aber bei der Gesetzgebung am Sinai war das. Aber ich werde dich in eine Felsenhöhle stellen am Sinai. Während der Gesetzgebung. Und ich werde an dir, der Gott der Liebe, ich werde an dir vorüberziehen, genau, nicht? Als sie, die voller Liebe Gottes ist, nicht? An den Wächtern vorüber ist. Die Wächter sind ja die Gesetzgeber. Nicht? Genau die Parallele. Ich werde an dir vorüberziehen und meine Hand vor dich halten. Du kannst mich nicht sehen. Ich werde meine Hand zurückziehen und du wirst mich sehen, von hinten wegschreiten. Ist das auch eine Offenbarung in Bezug auf das Gesetz? Dass Gott eines Tages dem Gesetz den Rücken kehrt, nachdem festgestellt worden ist, kann unmöglich als solches die Herrlichkeit Gottes erkannt haben oder kennen oder sehen oder ertragen. Und kommt das ganz große Wunderbar. Während nun Gott an Mose so vorüberzieht, spricht er anlässlich des Bundesabschlusses am Sinai der Gesetzgebung, von der das Neue Testament sagt, das Gesetz richtet den Menschen ohne Barmherzigkeit. Spricht Gott, währenddem er vorüberzieht. Ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen werde. Und ich werde begnadigen, wen ich begnadigen werde. Was heißt das? Da hat Gott zum Glück rechtzeitig vor Vertragsabschluss am Sinai seine Herzensvorbehalte angemeldet. Das heißt, meine Herren, ich erlaube mir als Gott, euer Herr, der Gott der Götter, meine Herren Götter, erlaube ich mir, meine Herzensvorbehalte anzumelden, rechtzeitig, bevor der Vertrag abgeschlossen, unterzeichnet ist, gegenseitig. Dass ich trotz diesem Gesetz jederzeit im Recht das Recht habe, zu begnadigen, wenn ich begnadigen werde, und mich zu erbarmen, wenn ich mich erbarmen werde. Hat Gott gut getan. Ne? Aber da hat Mose etwas gehört von der Herrlichkeit des Herzens Gottes. Ne? Der jähzornige junge Mann, Mose, ne, der den Ägypter erschlug, ne, hat am Ende seines Lebens das Zeugnis, er war der sanftmütigste von allen Menschen. Ist da was gegangen? Ja. Mhm. Kleines Wort, kaum war ich an ihnen vorüber, da fand ich, denn meine Seele liebt. Ja. Also, auch wenn die weg sind, nicht, dann ist der Gesuchte, Geliebte gefunden. Sie führt ihn in das Haus ihrer Mutter. An für sich schon eine ganz feine Sache. Da steht ja, dieses einmalige Begriffswort Mutter vor uns und das Haus meiner Mutter. Wir lesen Vers 11. Da spricht sie die Töchter Zions an. Kommet heraus, Töchter Zions, und betrachtet den König Salomo in der Krone, mit welcher seine Mutter jetzt ihn gekrönt hat, am Tage seiner Vermählung und am Tage der Freude seines Herzens. Wie hieß denn die Mutter von Salomo? Wie? Bathseba. Ist das auch irgendwie so eine dunkle Angelegenheit mal gewesen? Ne? Jetzt wäre ich froh, wenn jemand sagen würde, so Bruder Mohl, jetzt hör mal auf, uns von dunklen Angelegenheiten zu erzählen. Ja. Dann würde ich antworten, gut, verlassen wir das Alte Testament und gehen ins Neue. Ich habe es auch gerade aufgeschlagen. Fange an zu lesen im Neuen Testament, Kapitel 1. Buch des Geschlechtsregisters Jesu Christi, des Sohnes Davids und Abrahams. Abraham zeugte Isaac und so weiter. Juda aber zeugte Phares und Sarah von der Tamar, das war seine Schwiegertochter. Phares aber zeugte Esrom und so weiter. Salmon aber zeugte Boas. Von wem? Salmon aber zeugte Boas, den prächtigen Christusdarsteller, von der Rahab. Von welcher Rahab? Der Hure in Jericho, die in Israel aufgenommen worden ist. Boas aber zeugte Obed. Von wem? Von der Moabitin Ruth. Ja. Verflucht ist Moab. Niemand soll einem Moabiter Barmherzigkeit erweisen, sagt das Gesetz. Ja. Und was macht der Boas mit der Ruth? Hat die Ruth nicht alle Töchter Zions und Israels in den Schatten gestellt in ihrer Haltung? Ja. Zum Glück sieht unser Gott das Herz an und nicht das Fleisch, ob ich nach dem Fleisch von Abraham abstamme oder nicht. Ne? Noch nicht fertig. Von der Ruth wurde Boas. Boas aber zeugte Obed von der Ruth. Obed aber zeugte Isai. Isai aber zeugte David, den König. David aber zeugte Salomon von der, dem Weibe des Uriah. So, es genügt jetzt nicht. Jetzt haben wir endlich und glücklich das Alte Testament mit seinen dunklen Angelegenheiten verlassen und sind ins Neue Testament übergegangen. Aha, wollen wir noch weiter auskneifen? Ne? Nichts zu machen.
Der natürliche Mensch macht nur dunkle Angelegenheiten.
Bitte?
Der natürliche Mensch darf nur dunkle Angelegenheiten.
Richtig, aber warum nimmt das die Heilige Schrift auf? Das ist die Frage. Doch die Heilige Schrift. Weil die Natur uns lernt, je dunkler ein Schatten, umso heller das Licht, in dem der Körper, der die Schatten wirft, steht und geht. Und sagt uns prompt, der Körper, der diese Schatten wirft, ist der Christus. Das Haus meiner Mutter, von ihr, der Geliebten, seine Mutter, die Bathseba, hat ihn gekrönt am Tage seiner Vermählung und am Tage der Freude seines Herzens. Wenn ich Gott vor mir habe, ich würde dich führen, dich hineinbringen in meiner Mutter Haus. Warum betonen wir das jetzt? Ist es gleichgültig, wer die Mutter von jemand ist? Selbstverständlich nicht. Gibt es auch geistliche Mutterschaften? Na, wenn es einen natürlichen Leib gibt, sagt Paulus, dann gibt es auch einen geistlichen Leib. Also alles Natürliche in dieser Schöpfung Wahrnehmbare ist Modell für geistliche Werte, für göttliche Werte. Jetzt steht der Begriff Mutter, hätten wir eigentlich am Muttertag vornehmen sollen. Galater, wissen wir schon, was kommt. Und zwar in Galater 4. Von Vers 21 an, saget mir, die ihr unter Gesetz sein wollt. Aha. Alle diese und so haben sich von mir abgewandt. Nicht von Christus. Von dem Evangelium der Gnade, das mir anvertraut worden ist, für euch die Nationen, nicht für die Söhne Israels, ja, haben sie sich abgewandt. Und in welcher Richtung haben sie sich abgewandt? Von Paulus und dem Evangelium der Gnade abgewandt und hingewandt zu was? Zum Evangelium des Reiches, wo Glaube und Gesetz laufen. Du siehst, Bruder Paul, Zehntausende der Juden sind gläubig an den Herrn Jesus, als er zum letzten Mal nach Jerusalem kommt, und alle sind eiferer für das Gesetz. Und von dir hören wir, du redest unter den Nationen wieder das Gesetz und wieder Mose. Und dann, ja. Und jetzt, ich habe betont, sagt mir, die ihr unter Gesetz sein wollt. Also haben die selber entschieden, ob ihnen das Evangelium der Gnade genehm ist oder nicht. Ne? Nein, das Evangelium der Gnade, wo sie nichts mehr beitragen konnten, nicht? Und nach dem frommen Fleisch, passte ihnen nicht mehr. Ne? Wandten sich da ab und wollten lieber unter Gesetz sein. So. Die ihr unter Gesetz sein wollt. Erinnern wir uns noch an gestern Abend, so viele vom Geiste geleitet sind, was alle Gläubigen möchten, die sind nicht unter Gesetz. Und soweit man unter Gesetz sein will, ist man nicht mehr vom Geiste geleitet. Ist das etwas? Unheimlich. Begreift man, wenn Paulus dann sich entschließen muss, nicht von Feinden Christi zu sprechen, sondern von Feinden des Kreuzes Christi, dass jede eigene Leistung uns aus den Händen schlägt. Ne? Weil wir mit Christus nach dem ganzen alten Menschen gekreuzigt worden sind, dort gestorben sind und begraben sind. Ne? Und dann betreiben wir Grabschänderei und graben den alten Leichnam wieder aus und pumpen an ihm herum, dass er doch noch was sein könnte, nicht wahr? Warum gucke ich jetzt den Bruder Nussbaumer an? Wenn er dann die Kassette wieder hört und mich sieht, sagt er, du Arthur, aber jetzt reicht es dann. Aber in guter Meinung. Ne? Was? Hört ihr das Gesetz nicht? Es kommt Abraham und die Sarah einerseits und die Hagar und der Ismael auf der anderen Seite. Und sagt, diese zwei Familien, Diese zwei Vorgänge sind Modelle für zweierlei Bündnisse. Zweierlei Bündnisse. Das eine Bündnis, oder die eine Sache, Familienangelegenheit, Hagar, Ismael, eines vom Berge Sinai, also Gesetzesgebung, eines vom Berge Sinai, ein Bündnis, das zur Knechtschaft gebiert. Ist einer dann geborener Knecht, ne? Welches Hagar ist. Also der Vorgang am Sinai bezeichnet Paulus hier als Hagar, nach göttlicher Beurteilung. Begreifen wir einen treuen orthodoxen Juden oder Israeliten, der den Paulus sofort steinigt. Ich begreife es. Nicht Feinde des Christus, sondern Feinde des Kreuzes. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien. In Arabien, auf Arabisch heißt Sinai Hagar. Entspricht aber dem jetzigen Jerusalem. Also damals, ne? Und dem jetzigen fast noch mehr im Moment, ne? Ja. Man könnte meinen, hier schreibe, was für ein politisch interessierter Mensch. Ein maximaler Antichrist. Antisemit, Entschuldigung. Ein maximaler Antisemit, ne? Liebe Geschwister, hättet ihr vielleicht lieber eine erbauliche Bibelstunde als so eine?
Nein.
So, danke. Entspricht dem jetzigen Jerusalem, denn sie, die Stadt Jerusalem, hier unten, ist mit ihren Kindern in Knechtschaft. Aber das Jerusalem droben, wo Christus ist, nicht mehr in dieser Schöpfung. Denn Christus fuhr ja bei der Himmelfahrt durch alle Himmel hindurch und setzte sich über allen Himmel. Zur Rechten der Majestät, nicht in den Himmel, sondern in der Höhe. Und dann werden wir eingeladen, suchet nicht, was in den Himmel ist, sondern suchet, was droben ist, wo Christus ist. Und jetzt das Positive. Aber das Jerusalem droben ist frei, welches unsere Mutter ist. Ah. Wenn wir jetzt die Sulamit im Lied der Lieder als Modell von uns, dieser Jungfrau, die Paulus Christus zuführt, als reine Jungfrau, verlobt Paulus. Wir haben gesehen, was Sulamit hier darstellt. Das sind wir, die zum Frieden gebrachte Heilskörperschaft, die auf höchster geistlicher Stufe hier, also die Erfüllung, in der Auslegung die Erfüllung findet. Während der Israel, Heilskörperschaft aus Israel, sie ist erst recht dann die Braut des Lammes aus Israel. Eigenartig, feine Differenzierung. Wir als Heilskörperschaft des Leibes des Christus werden von Paulus einmal so bezeichnet: Ich habe euch als eine reine Jungfrau einem Manne verlobt. Braut wird nicht ausgesprochen. Das große Geheimnis, das Gott geschaffen hat zwischen Mann und Weib, ist groß. Ich aber beziehe dieses Geheimnis zwischen Mann und Weib auf Christus und seine Versammlung. Also ist bei uns wieder Christus Mann und wir sind Weib. auf der höchsten Stufe und Israel auf der nächsten Stufe. Und sie, nur sie, wird dann Braut genannt. Also was ich jetzt ausspreche, gilt nur dort, wo es darauf ankommt, ob wir lehrmäßig nach der gesunden Lehre eines Paulus die Dinge ganz genau nehmen wollen. Natürlich, wenn ich die Verlobte eines Mannes bin, dann kann ich auch sagen, ich bin auch Braut, seine Braut. Ne? Aber im Worte Gottes sind die Ausdrücke so fein säuberlich gesetzt und gewählt. Nicht wahr? Unsere Mutter ist das Jerusalem, das Thron ist frei. Und dann wird ein Zitat von dieser unserer Mutter oben herausgewählt, denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und schreie, die du keine Geburtswehen hast. Denn die Kinder der Einsamen sind zahlreicher als derjenige, die den Mann hat. Ja, so etwas. Wer versteht das? Das sagt uns unterwegs schnell, wenn die Eva schön brav im Adam drin geblieben wäre, so wie Gott den Menschen geschaffen hat, nämlich nicht Mann und Weib, sondern männlich-weiblich in einer Gestalt, ne? Ist ja klar. Wenn Gott eine erste Gesamtnarkose auf den Menschen Adam legen musste, um die schwierigste Operation vorzunehmen, die je geschehen ist, sein Weib aus ihm heraus zu operieren, war sie dann vorher drin. Ah ja, also. Wären sie nicht, hätten sie sich nicht von Gott gelöst. Jetzt kommt die Frage, ja, hätten sie dann auch Kinder gezeugt und geboren? Wären dann auch Kinder gezeugt und geboren worden? Antwort, ja, selbstverständlich. Und zwar ohne Geburtswillen. Stimmt. Was heißt denn nach dem Fall, nicht? Und mit Schmerzen wirst du Kinder gebären. Das wäre normalerweise, geistlicherweise gar nicht der Fall. Jetzt können wir gucken. Ne? Ja, jetzt wer ist da unsere Mutter, die droben ist? Also nicht das Jerusalem, das drunten ist hier. Zweitens. Auch nicht das Jerusalem, das jetzt dann im tausendjährigen Reich stehen wird. Das ist da nicht droben, nicht? Und das noch da unten. Es ist auch nicht das himmlische Jerusalem. Das himmlische, gegenwärtige himmlische Jerusalem wird vergehen mit den Himmeln, wenn die vergehen werden. Jetzt kommt noch ein wertvolleres Jerusalem. Das, jetzt haben wir zuletzt das im tausendjährigen Reich betrachtet. Nein, das himmlische. Ne? Jetzt gibt es noch ein neues Jerusalem. Ist das unsere Mutter? Langsam. Nein. Das neue Jerusalem ist nur unsere Schwester. Das neue Jerusalem ist als Tochter aus dem gleichen Mutterschoß geboren wie wir. Ah, jetzt wird es so langsam klar. Unsere Mutter ist nichts Geringeres als der Mutterschoß Gottes des Vaters. Ja, so etwas. Ist je jemand vor uns aus dem Mutterschoß Gottes, des Vaters, herausgeboren worden? Ist das schon? Bitte? Aha. Kann sich Gott so erbarmen, wie ein Vater sich erbarmt? Haben wir das? Oder so trösten, wie eine Mutter tröstet. In vollkommener Weise. Und dass die Operation vorgenommen werden musste, dass die Eva, die weibliche Seite, herausgeoperiert werden musste und ihm gegenübergestellt werden musste, wurde ja von Gott wie eingeleitet? Es ist nicht gut, dass der Mensch einer sei. Warum ist das auf einmal nicht gut? Nachdem Gott, als Adam aus seiner Schöpferhand hervorgegangen war, festgestellt hat, und es war sehr gut. Weil Adam mit der Eva darin sich Überlegungen hingegeben haben, denn die Entwürfe des Herzens, das Dichten und Trachten des Menschenherzens, ist Sache des Menschen. Da drin kann man machen, was wir wollen. Die Welt sagt, Gedanken sind zollfrei. Interessiert sich aber Gott für die Gedanken, die wir da drin hin und her bewegen, nicht? Genau, er sieht nur das Herz an und richtet nur nach dem. Da entdeckte der Geist Gottes, jetzt haben sie, nach meinem Wohlgefallen vorerst, habe ich ihre Blicke auf die ganze Tierwelt gelenkt. Diese Menschen, männlich-weiblich, die Ehre gegeben, die Blanko-Vollmacht gegeben, der Name, den Adam jedem einzelnen Tier geben wird, wird sein Name sein. So. Und jetzt schauten sie die Tiere an und die waren je ein Männlein und ein Weiblein. Und jetzt sind sie da hängen geblieben und begannen, indem sie sich aus der Gegenwart des Herrn herausbegaben, zu überlegen, ja, schade, dass niemand da lacht, ne? Dass niemand neben mir ist, ne? Das ist so schön da. Ne? Ja, ich konstruiere jetzt, ne? Aber so, in der Weise ist es. Ne? Und dann sagt Gott, ja, wenn es so ist, dann ist besser, ich gehe auf ihre Überlegungen ein. Ne? Von dem Moment an war das, was Gott sehr gut gemacht hatte, nicht mehr gut. Also wo begann das Übel? In den Überlegungen der Gedanken, der Herzen, der Geschöpfe, des Menschen. Und so, was bei Adam geschah, geschah Zeitalter vorher in wessen Herzen? Im Herzen des schirmenden, gesalbten Cherubs geschaffen. Dann zum Satan geworden. Auch in die Überlegungen deines Herzens hast du dich überhoben und bist zu Fall gekommen. Jetzt ist das nicht wunderbar. Unsere Mutter ist der gleiche Mutterschoß, aus dem Jesus Christus herausgeboren worden ist. Sind das Dinge, die kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört und keines Menschenherz gekommen ist? Irdische Situation, die Bibel eben deshalb immer wieder mühevoll und ja, aber genau erzählt. Jakob liebte nur die Rahel. Zehn Brüder wurden geboren aus anderen Mutterschößen, Söhne Jakobs. Der Elfte, der erschien, hieß Josef. Und der Zwölfte und Letzte, der erschien, hieß Benjamin. Also welche von den Zwölfen waren nur aus dem Mutterschoß gekommen, den Jakob erwählt hat, in Liebe? Nur Josef und Benjamin. Ja. Die anderen zehn nicht. Wie hat sich diese Situation in der Praxis dargestellt? Haben die zehn den Elften gehasst? Waren sie aber trotzdem Söhne Jakobs? Nur nicht aus dem Mutterschoß, nicht, den Jakob erwählt hat. Ne? Nur Benjamin. Wer von den Aposteln im Neuen Testament allein ist aus dem Stamme Benjamin? Aha. Merken wir von hier aus, dass vorerst nur Christus und Paulus geistlicherweise aus dem gleichen Mutterschoß Gottes gekommen sind.
Wo noch Eifer für Gesetz ist, unmöglich, dass der aus dem Mutterschoß Gottes kommt. Der kommt bestenfalls aus dem Jerusalem, das in dem Himmel ist. Ich habe euch aber wieder schwere Dinge präsentiert. Etliches schwer zu verstehen. Aber immer umso wunderbarer, wenn man es so langsam verstehen lernen kann. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, nochmal, bei den Gazellen oder den Hindinnen des Feldes. Warum schwur Gott bei sich selbst? Weil er bei keinem Höheren schwören konnte. Da wissen wir jetzt, also damals redete Gott der Höchste, nicht einer der Götter. Das müssen wir da auch noch lernen. Ne? Welcher Gott spricht? Weiter. Wenn jetzt hier bei den Gazellen und den Jungen der Hirsche geschworen wird, das, worauf der Schwörende Bezug nimmt, ist immer höher, größer, als er selber. Da er bei keinem Höheren schwören konnte, schwur er bei sich selbst. Dass ihr nicht wecket noch aufwecket die Liebe, bis es ihr gefällt. Nochmal, war nochmal nötig, wir haben davon gehört. Und jetzt, Vers 6, wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste her? Mit Rauchsäulen, durchduftet von Myrrhe und Weihrauch, von allerlei Gewürzpulver des Krämers. Was ist denn das für eine Krämerei da auf einmal? Oh, Salben und Gewürze. Siehe da Salomos eigenes Tragbett. Wer ist sie? Antwort: Hosea 2, Vers 14. Vorerst. Erster kleiner Prophet. Hosea 2, von Vers 14 an. Darum siehe, ich werde sie locken und sie in die Wüste führen.
Bitte Kassette wenden.
Werde sie locken und sie in die Wüste führen und ihr zum Herzen reden. Also, zu welchem Zweck führt Gott gelegentlich in eine Wüste? Woher, wo entspringt denn das Wort Gottes für uns? Allein die hebräischen Worte geben die Antwort. Dabar heißt Wort. Und Midabar heißt Wüste. Das heißt aus der Wüste. Stimme eines Predigers aus der Wüste. Wo wurde denn das Gesetz gegeben? Der Wüste Sinai. Wo hat Paulus seine ersten Geheimnisse für seinen Spezialauftrag empfangen? Wie viele Jahre war er in der Wüste Arabien? Bei den Söhnen Ismaels. Ja. Wie viel? 14 Jahre, ist das etwas? 2 mal 7, ne? Warum wurde er nicht weiter zu Füßen Gamaliels weitergeschult? Also da hat Gott die Söhne Ismaels, die Nachkommen Ismaels, als Bergungsort für das auserwählte Rüstzeug das Evangelium der Gnade für sicheren Bergungsort gewertet. Und ich werde ihr von dort aus ihre Weinberge geben und das Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung machen. Und sie wird da selbst singen wie in den Tagen ihrer Jugend und so weiter und so weiter. Vers 16, da wirst du mich nennen, mein Mann. Ist das in Ordnung? Naja, weil Gott sich selbst vorstellt, ich bin dein Mann und du bist mein Weib. Und sogar, ich habe mich mit dir verlobt. Auch vorher. Schön, also wer ist sie, die da von der Wüste heraufkommt? Haben wir sie jetzt. Wer ist das? Die Tochter Zion. Und ihr zu Herzen reden. Jetzt haben wir aber noch nicht genug. Jetzt haben wir einen Zeugen. Wie heißt der Zweite? Wo finden wir den Zweiten? Eine Heilskörperschaft aus Israel, die in die Wüste geführt wird. Zuerst einmal, um dann von der Wüste zum Herrn hinauf zu strömen. Jawohl, jawohl. Aha. Die beiden Zeugen sind entrückt worden vor dem Zugriff des Drachen. Er will den männlichen Sohn verschlingen. Der wird auch entrückt. Jetzt ist er erst recht wütend und will das Weib, die 144.000, verschlingen. Was geschieht? Wir haben es schon gehört. Jetzt bekommt das Weib die Heilskörperschaft in Israel, die vom Drachen, vom Satan verschlungen werden will, die beiden Flügel des Drachen. Und wird wohin versetzt? In eine Wüste, aber bitte fern vom Zugriff des Drachen, das ist nicht auf dieser Erde, an irgendeinen Ort im Kosmos. Im Weltall. Fern vom Zugriff des Drachen. Wer ist sie, die da heraufkommt? Von der Wüste her? Aha. In der Wüste, in die Wüste hat er sie gebracht, um ihr zu Herzen zu reden. Das heißt, sie zu trösten. Jetzt ist die herrliche Zeit, Mose und Elia, ein heiliger Bund, eine heilige Stadt Jerusalem. Der ganze Land war wie Eden, der Garten Gottes, wie ein Euphrat, vor der großen Drangsal. Und jetzt ist alles nicht mehr da. Genau die Situation vom Propheten Jona, als der Wunderbaum am anderen Morgen verdorrt war. Warum? Weil Gott einen Wurm bestellt hat. Eine kleine Schlange. Stach den Baum in die Wurzel. Und am anderen Morgen war der nicht mehr da. Sind das Bilder in der Schrift? Sind das Modelle? Eines am anderen passen die Petzelstücke zusammen. Gibt das zuletzt ein wunderbares Gesamtbild. Zum Trost für uns alle, wenn 1 Million Petzelstücke vorliegen, wie lange geht es, bis man die ersten 2 gefunden hat, die zusammenpassen? Ich habe 1 Million gesagt, weil es in der Bibel noch mehr Petzelstücke gibt. Wie lange geht das? Wie lange geht es, wenn nur noch 10 fehlen? Dann geht es nur noch deck, 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 deck. Genauso jetzt am Ende dieses Zeitalters, das sagt Jesus, die Ernte aber ist das Ende dieses Zeitalters. Bis der Halm eines Weizenähre, gewachsen ist, lässt sich der Halm Zeit. Knoten, Knoten, die Ähre bildet sich schön langsam. So. Bildlich, über Nacht neigt sie sich und ist reif. Eine Tulpe wächst schön langsam. Schön ist die Tulpe so da und will nicht aufgehen. Über Nacht ist sie wunderschön vollendet da. Was heißt das? Immer zur Zeit der Ernte, der letzten Ausreife, geht es sehr rasch. Und Gott, denn Gott macht da eine abgekürzte Sache. auf der Erde. Schon jetzt, das merkt man, auch die Kinder haben schon keine Zeit mehr. Ne? Gott in seiner Barmherzigkeit macht dann das kurz zur Zeit der Ernte. Von der Wüste her redet er zu Herzen. Und was haben wir dann gelesen? In einem Atemzug. Und von dort aus gibt ihr der Herr ihre Weinberge, das ist der Israel, zurück. Jetzt haben wir hier eine Teilantwort auf die Frage, ja, wenn zwischen heute, den heutigen Gesetzen und Zuständen auf unserer Erde und im Kosmos die Dinge so liegen und im tausendjährigen Reich plötzlich ganz anders und im Übergangszustand lesen wir, da spricht Gott, ich schaue die Erde an, Tohu Wabohu, Hebräisch, wüst und leer, und kein Mensch ist da. Das ist der Übergang zum tausendjährigen Reich. Und dann immer sofort die nächste Frage, ne? Ja, woher wird denn das tausendjährige Reich rekrutiert? Woher kommen die Massen, ne? Da haben wir gesagt, eine Teilantwort. Das Weib, in die Wüste geführt, zu Herzen geredet und verherrlicht noch beim Herrn dargestellt, jetzt fertig gemacht, damit, wenn Gott die Erde, die jetzt vergiftet nach Erde, Luft und Wasser nicht, kaputt ist, nicht, zerstört ist, und die Erdoberfläche gräulich überbaut ist, für Autostrassifiziert oder wie man dem allem sagen muss, nicht Tunnel und Brücken und Fabriken und Kamine. Herr Hilda ist noch da. Wenn sie nur einen Kamin sieht, so, nicht, dann wird ihr schon unheimlich zumut. Nicht? Also im tausendjährigen Reich gibt es keinen Kamin mehr. Also, da muss alles vollständig verschwinden, alles was da ist, denn die Nationen mühen sich fürs. Ah ja. Und bevor Gott die ganze Erdoberfläche einer Feuersbrunst übergibt, ist das heute denkbar. Sehr einfach. Lässt er durch das große Erdbeben die, zuerst die ganze Erdoberfläche umflügen, so energisch und so durchgreifend, dass es keine Insel mehr gibt nachher und keine Jungfrau und kein Mönch und kein Eier mehr. Ja, keine Berge mehr. Denn Gott will, dass dann die ganze Erde in den Zustand versetzt wird, zurückversetzt wird, in dem unsere ersten Eltern Adam und Eva waren vor dem Fall. Wird die ganze Erde sein wie Eden, der Garten Gottes. Und nach diesem Pflügen durch das große Erdbeben und Pflügen findet Gott noch eine Feuer. Ein Feuergericht über die ganze Erde. Und dann ist die Vorbedingung geschaffen, Tohu Wabohu. Und wir haben die wunderbare Hoffnung schon in dem hoffnungslosen Zustand, Wüst und Leer, weil wir an einer Stelle lesen dürfen, vor Gott ist der Zustand Tohu, der Zustand, der für den Vermessungsingenieur dann gegeben ist, wenn der Bauplatz, wo neu gebaut werden soll, vollständig gereinigt ist von der alten baufälligen Hütte. Und dem Saustall hätte ich fast gesagt. Ne? Ja. Und dann kommt der Vermessungsingenieur, das entspricht dem Tohu. Und wenn das Land vermessen ist, die Schnüre gezogen sind, wer kommt dann? Dann kommt der Baumeister und dann spricht die Bibel vom Senkbleier des Baumeisters, nicht? Vom Senkblei des Bohu. Das Tohu, Wüst, ist für Gott schon Vorbedingung der Vermessung für etwas Neues. Und das Bohu, Leer, nicht? Ist für den Gott als Baumeister, der es neues Bau will, das Senkblei.
Also, wenn ich Messschnüre sehe und einer kommt noch mit dem Senkblei, dann weiß ich, jetzt wird da, wo einmal eine baufällige, schiefe Hütte, schlimme Situation war, weggefegt worden ist, nicht? Jetzt wird da alles neu gemacht. Also, ich schaue die Erde an, Tohu, Wabohu, furchtbar. Ja, für uns, nicht? Und für alle Betroffenen. Und für unseren Gott. Die unbedingt nötige Vorbedingung, Voraussetzung, dass er seine Verheißung wahrmachen kann. Siehe, ich mache alles neu. Und des Alten wird man nicht mehr gedenken. 4. Siehe, du bist schön, meine Freundin. Siehe, du bist schön. Ja. Stellen wir uns einmal vor. Nein, das können wir ja gar nicht. Ne? Unsere Schönheit, wenn wir vollendet sind, ne? Dass der Herr nie genug unsere Schönheit bewundern kann und uns immer sagen muss, du bist schön. Du bist schön. Und dann noch du Schönste unter den Frauen. Haben wir gelernt. Meine Freundin, siehe, du bist schön. Deine Augen sind Tauben, wenn auch hinter deinem Schleier. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die an den Abhängen des Gebirges Gilead lagern. Was sind die Haare? Schmuck des Hauptes. Nach der Schrift, wenn wir die Frage beantworten wollen, dann denken wir ja an was für Vorgänge, die die Schrift festgehalten hat. Zum Beispiel die Tatsache, dass, bitte jetzt, also nicht die Sache falsch beurteilen und auslegen oder da etwas damit machen wollen, als Modell, das erst das, was die Haare geistlicherweise darstellen, dass Haare eine Ausstrahlung, die Ausstrahlung einer gewaltigen, innewohnenden Kraft sind. Wo haben wir das Modell? Simpson. Und dann ist gleich, ob ein Haar weiß oder schwarz ist. Je nachdem wird festgestellt, ob der Aussatz unheilbar ist oder ob er schon den Heilungsprozess begonnen hat. Ob ein Härchen an der Stelle schwarz ist oder weiß. Also Farbe und Haare überhaupt. Erstens Schmuck des Hauptes und Darstellung der innewohnenden Kraft. So. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen. Was sind denn Ziegen? Opfertiere. Zwei Ziegenböcke und zwei Lämmer ohne Fell finden wir immer wieder im Gesetz, unter anderem. Ein Ziegenbock von den beiden, die ausgewählt wurden als Opfer, wurde vor den gestellt, der gesündigt hat, und der legt seine Hände auf den Ziegenbock, überträgt seine Sünde auf den Ziegenbock und dann wird der geschlachtet. So. Das ist der eine Ziegenbock. Und was wird mit dem zweiten gemacht? Der wird in die Wüste hinausgejagt. Also dass er einfach jämmerlich umkommt. Wie weit sind wir wieder mit den zwei Ziegenböcken? Der eine ist Josef und der andere ist Benjamin. Wurde Christus geschlachtet, nachdem die Sündenlast der ganzen Welt auf ihn gelegt worden ist? War Paulus 14 Jahre in der Wüste, kam jämmerlich um. So dass in Asien, ja, erlebten wir solche Drangsal über die Maßen, dass wir am Leben verzweifelten. Braucht es bei Paulus etwas, bis der am Leben verzweifelt? Und dann war nur eines, was uns über Wasser hielt. Wir hatten ja das Urteil unseres Todes schon unterschrieben. Ne? Ich habe ja gesagt, mein alter Mensch mit all seiner Gesetzesfrömmigkeit gehört ans Kreuz, hat zu sterben und muss begraben werden. Da haben wir auch ja gesagt. Sagt Paulus, ja, wir haben ja unser Todesurteil schon unterschrieben, wenn es jetzt ausgeführt wird, ist ja in Ordnung. Und dann war er wieder getröstet. Ziegen. Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die an den Abhängen des Gileads lagern. Eine Herde Ziegen, also eine Mehrzahl. Und Ziegen, was sind wir denn? Bitte. Sind wir mit Christus gekreuzigt? Werden wir geachtet als Schlachtschafe? Also in dem Sinn auch als Sündenböcke, also mit Christus und mit Paulus. Gilead heißt Zeugnishaufe. Zeugnishaufe, was heißt das? Den Abhängen gilt, der Hänge Gileads, lagern. Worin besteht unser Zeugnishaufe? Gibt unsere Bibel gelegentlich ein Zeugnis? Oder hat sie einen ganzen Haufen Zeugnis? Da lagern wir am Zeugnishaufen des Gottes Wortes. Wortes Gottes nicht. Mal schneller. Angenommen, Salomo hätte dieses Lied der Lieder einfach so als Jude, ne? So niedergeschrieben. Der hätte sich in aller Zurückhaltung gescheut, solche übertriebene Vergleichnisse sich zu Schulden kommen zu lassen. Alle diese Zeugnisse, die wir hier finden, sind ein Beweis, dass hier ein Geist am Werk war, nicht? Der diese Dinge gewählt und formuliert hat, der alle anderen Geister weit überragt, nämlich der Heilige Geist. Nicht? Und deshalb kann nur er, der Heilige Geist, diese sonderbaren Dinge, nicht? Und ja, nach menschlicher Beurteilung verkehrten und übertriebenen Vergleiche, ja, sich leisten und uns erklären, was da Wunderbarste verborgen ist. Jetzt kommt gerade wieder so ein Vergleich. Deine Zähne sind wie eine Herde gesorener Schafe, die aus der Schwemme heraufkommen, welche allzumal Zwillinge gebären, und keines unter ihnen ist unfruchtbar. Was? Deine Zähne sind wie eine Herde geschorener Schafe. Also ich habe gemeint, Zähne seien das unbarmherzigste, härteste Zermalmungsobjekt oder Werkzeug, nicht? Das Gegenteil, was so Lämmer, die gerade aus der Schwemme heraufkommen, nicht? Das sind ja die wunderbarsten, was? Schlachtschäflein, nicht? Ja, tun den Mund nicht auf, wenn sie geschlachtet werden. Das vergleicht er die mit ihren Zähnen. Ja. Nun wollen wir weiterlesen. Ah ja, nach der jener Empfehlung, wenigstens diesen Satz. Was haben wir denn schon gelernt? Punkto Zähne und Zermalmen.
Ein reißender Wolf.
Ja, also da sind die Zähne gut platziert, ja, beim reißenden Wolf. Ja. Das ist Maximum. Nein? Eine gelinde Zunge zerbricht Knochen. Stimmt das? Nein. Harte Zähne eines Wolfes und eines Hundes, nicht? Sie zerbrechen Knochen. Nein. Das ist erst der Fall seit dem Fall. Wie viel Disteln und Dornen mussten Eva und Adam ausreißen vor dem Fall? Warum? Weil es diese harten, spitzigen, stechenden, verwundenen Dinge vorher nicht gab. Aha. Genau wie beim Schatten, je dunkler der Schatten, ne, umso heller das Licht, in dem der Körper, der den Schatten wirft, steht und geht. Ne. Genauso. Ja. Je verwundender, je härter, je spitziger die Dinge sind vorerst. Ne. Nach dem Geiste Gottes ist genau umgekehrt. Ne. Eine gelinde Zunge zerbricht Knochen. Deine Zähne, Geliebte, sind wieder wie, ne? Wie es sein, wie es war und wie es wie die Zähne Gottes und wie meine Zähne, dein Geliebter, aussehen. Ich überwinde nicht durch Spitze und Speere und Härte und Zacken und dergleichen Mittel und Waffen, sondern gleich einer Kriegschar. König, welche Trauernde tröstet. Sich selber kurz und klein schlagen lassen, nicht? Als Kriegsleute. Nicht? Damit die Gegner durch Güte und Milde, Barmherzigkeit und Liebe so überwunden werden, dass sie nicht nur versöhnt sind, sondern anbeten können. Und diese wunderbaren Zähne, wie eine Herde geschorener Schafe, ja, die verstummt sind vor ihren Scheren und noch aus der Schwemme heraufkommen, ja, vollständig gereinigt im Wasserbad des Wortes. Das sind die Werkzeuge der Liebe Gottes, um das, was noch etwas ist in dieser Welt, zunichte zu machen. Klein zu machen. Bitte, Golgatha ist ja der Beweis dafür. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wer ist da alles gemeint? Vater, vergib ihnen. Sind wir auch gemeint? Waren die Kriegsknechte auch genannt, die ihn angenagelt haben? Die gaffende Menge auch. Die Jünger auch. Samt dem Judas. Sag mal, ja. Und keines unter allzumal Zwillinge gebären. Ja, warum gleich Zwillinge? Weil Gott mit einer Hälfte nicht zufrieden ist. Stellt euch vor, einen goldenen Leuchter, Fuß, Schaft, und da wären nur auf einer Seite sieben Lampen. Ne? Ja. Einen Menschen, so, ne? Und die Hälfte hinge auch noch an der Wirbelsäule, auf der Seite. Ne? Ja. Doppelte Fruchtbarkeit. Wer hat diesen Namen empfangen? Ephraim, heißt doppelte Fruchtbarkeit. War der zweite Sohn Josefs. Wie hieß der erste? Manasse. Das heißt, Manasse heißt der Vergessenmacht, nämlich meines Vaters Haus und meine Brüder und all das. Die Geburt des Erstgeborenen, aus welchem Mutterschoß wurde denn Manasse und Ephraim geboren? Aus welcher Semitin? Aus der Hamitin namens Asnat, Tochter eines ägyptischen Priesters, Also erstens Hamidim, zweitens noch eine Priesterstochter, ne? Ja. Die dem, deren Vater den ägyptischen Göttern gedient hat. Ne? Hat Josef sie abgelehnt? Oder hat er sie geliebt? Ne? Manasse, der vergessen macht. Und fährt weiter. Er füge hinzu. Und siehe da, er erscheint der Zweite. Und jetzt heißt Ephraim. Doppelte Fruchtbarkeit. Also, auch die Einheit des Menschen, zwei verschiedene Wesensarten, aber in einer Einheit vereinigt, männlich-weiblich. Nicht nur männlich und nicht nur weiblich. Männlich-weiblich. In einer Gestalt. Wunderbar. Und da darf ich noch sagen, zum Trost von uns, unseren lieben Schwestern und Frauen, also was Luther sich da geleistet hat, Gott nahm eine Rippe von Adam und bildete die Eva, das Weib. Da heißt im Hebräischen, und Gott nahm eine Seite, eine ganze Seite. Und dann darf ich noch hinzufügen, natürlich die bessere. Nicht? Und baute da die Eva. So. Ja. Gewaltige Dinge, welche allzumal Zwillinge gebären und keines unter ihnen ist unfruchtbar. Merken wir. Ja. Unfruchtbar in Bezug auf die Zähne, ne, wie sie da nun beschrieben werden. Heißt, gezeugt ins Leben wird nur durch die Barmherzigkeit Gottes, auf keinem anderen Weg. Das könnte ich jetzt wieder so und so viel mit so und so vielen Bibelstellen belegen, aber wir haben es ja hier drin. Vers 3 noch. Deine Lippen sind wie eine Karmesinschnur. Und dein Mund ist zierlich. So. Deine Lippen sind wie eine Karmesinschnur. Da ist eben die hebräische Sprache wieder so lebendig. Sie bezeichnet das, was wir als Ufer bezeichnen. Nicht als Ufer, sondern als Lippe. Das ist die äußerste Kante, nicht? Die jetzt das Land begrenzt und das Meer berührt. Ne? Eine Lippe. Beim großen ehernen Meer im Vorhof bei Salomo, da heißt der Rand dieses großen ehernen Meers die Lippe. Und alle Ränder, die äußeren Lippe. Aber diese äußeren Ränder, die wir Lippen nennen, vergleicht er hier mit was? Deine Lippen sind wie eine Karmesinschnur und dein Mund ist zierlich. Aus dem Hebräischen Mund bedeutet dein Sprachorgan. Nicht? Das ist der Mund. Typisch. Ja, die Ausdrucksweise deines Sprachorgans, ja, ist zierlich, passend, fein, gediegen. Aber deine Lippen sind wie eine Karmesinschnur. Was ist das? Wo finden wir sonst eine Karmesinschnur in der Bibel? Wie? Wieder so eine dunkle Angelegenheit. Nein, nicht ganz. Als Zwillinge geboren worden, was du jetzt meinst, als Zwillinge geboren wurden durch Juda von seiner Schwiegertochter Tamar, da kamen Zwillinge heraus. Und als der erste herauskommt, da macht die Hebamme das. Bindet einen Karmesinfaden um seine Hand, um sichergestellt zu haben, dass es der Erstgeborene sei, nicht? Wenn die nachher gewaschen und ja nicht verwechselt werden können. So. Also, Karmesinschnur ist nicht nur
bei der Hure Rahab in Jericho, das Aushängeschild ihres Berufes, nicht? Sondern ist im Worte Gottes genau das. Schlagen wir den Propheten Jesaja schnell auf. Ganz im Anfang, Kapitel 1 sogar. Genügt Vers 18 zu lesen. Kommt denn und lasst uns miteinander rechnen, spricht Jehova. Jetzt wollen wir mal hören, wenn Gott ja, zu rechnen beginnt mit jemandem, wie das zugeht. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Karmesin, wer oder was? Deine Sünden. Ist also Karmesin ein von Gott gewähltes Modell, Darstellung der Sünde? So, jawohl. Also, war es in Ordnung mit dem Karmesinfarben? Bei der Rahab und bei den Erstgeborenen? Na, durch die Tamar? So. Aber, also, jetzt, ja, was ist denn Karmesin? Hm. Die teuersten Lippenstifte, das lichtechte und wasserechte, oder wie man dem sagen soll, ich habe das noch nie benutzt, heißt Karmesin, diese echte rote Farbe. Woher stammt die? Ganz genau. Eiergelege der Schildlaus werden gesammelt, habe ich auch noch nie gemacht, und dann zerquetscht. Und durch diesen Vorgang des Zerquetschens entsteht diese teuerste rote Farbe, die heute noch nicht so übertreffend ist. Ist die Herkunft also auch entsprechend würdig, Sünde darzustellen? Zerquetschtes Eiergelege der Schildlaus. Lehrt euch nicht schon die Natur also, aber jetzt hier. Na, damit schließen wir es dann doch, gerade. Ja, gerade euch. Deine Lippen sind wie eine Karmesinschnur. Das eine und die zweite Hälfte heißt jetzt, und dein Sprachorgan ist ganz wunderbar, großartig. Das heißt, alles, was dein Mund ausspricht, ist köstlich, ist einmalig und so weiter, Hebräisch. Wieder ein Beispiel wofür. Der zweite Teil ist ein Kompliment. So sollte ja auch unser Mund sein. So war der Mund Jesu und der Mund Gottes nicht. Wie heißt es so schön? Huldvolle Worte, wie eine Honigwabe und so weiter. Deine Lippen sind wie eine Karmesinschnur. Also wunderschön rot. Ja. Was ist das? Eine liebevolle Dosis von Erinnerung, woher sie kommt. Vergiss nicht, was ich dir Gutes getan habe. Wo du herkommst und was du warst. Aber es ist doch ein Kompliment, deine Lippen sind wie eine Karmesinschnur. Und dein Mund wunderbar. Halleluja, Amen. Wir haben im Text des dritten Kapitels einige Verse übersprungen. Wir haben noch beachtet den wunderbaren Hinweis
die uns aufmerken lassen soll, was da geschieht, mit der Frage in Vers 6, wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste her, wie Rauchsäulen, durchduftet von Myrrhe und Weihrauch, von allerlei Gewürzpulver des Krämers. Siehe da, Salomos eigenes Tragbett, 60 Helden rings um dasselbe her, von den Helden Israels. Sie alle führen das Schwert, sind geübt im Kriege. Ein jeder hat sein Schwert an seiner Hüfte, zum Schutz vor dem Schrecken in den Nächten. Soweit. Wir haben bis und mit erleben dürfen, wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste her? Eben der Anbruch, die Erstlingsheilskörperschaft aus Israel. Das Weib mit der Sonne bekleidet, 12 Sterne in ihrer Krone, welche eben die 12 Stämme Israel darstellen. Genau schon nach dem Traum Josefs. Er sah die 12 Söhne seines Vaters, seiner Mutter als 12 Sterne. 11 die anderen Brüder und das 12. er. Und schon dem Vater Abraham hat Gott verheißen, blicke mal in den Himmel, nachts, führe Buch über das Inventar der Sterne, wenn du kannst, denn also wird dein Same sein. Und dieses Weib, 12 Sterne, 12 Stämme Israels, mit der Sonne bekleidet, steht in der Gerechtigkeit Christi. Christus ist die Sonne der Gerechtigkeit, nach einem der letzten Worte im Alten Testament. Der Konfirmandenspruch meiner lieben Frau. Über euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung unter ihren Flügeln. Und dieses Weib mit den 12 Stämmen als Sterne dargestellt, ist identisch mit den 144.000. Aus allen 12 Stämmen Israels je 12.000. Das sind die 12 Sterne. Und was ist noch diesem Weib zugeschrieben? Was hat sie unter ihren Füßen? Na. So wie die Sonne hier bei uns das Licht der Welt ist, wie Christus und Gott. Und nun der gläubig gewordene Teil Israels aus allen 12 Stämmen, die 144.000, bekleidet sind mit der Sonne, so haben sie den Mond unter ihren Füßen. Was bedeutet das? So wie Christus das Zeichen ist, so wie die Sonne das Zeichen ist für Christus und Gott, so ist der Mond, er kann aber nichts dafür, er ist nur das Zeichen, die Sonne auch, das Zeichen für den Beherrscher der Finsternis namens Satan. Stimmt das? Wer in der Gerechtigkeit Jesu Christi dastehen darf, durch die Gnade Gottes, hat der die Verheißung, die Zusage, ich sage sie gerade, der Gott des Friedens aber, schreibt Paulus, wird in kurzem den Satan unter eure Füße legen. Ja, stimmt's? Den Mond hat man unter seinen Füßen, das ist das Zeichen für den Beherrscher der Finsternis. So wie Christus, die Sonne das Zeichen für Christus ist, für den Beherrscher des Lichtes. So. Ich muss hier weiterfahren. So haben wir diese Heilskörperschaft, von der hier die Rede ist. Wer ist sie, die darauf kommt? Gerade dieses Weib mit der Sonne bekleidet. dass nachdem die beiden Zeugen dem Zugriff des Satans im Antichristen entzogen sind durch Entrückung, der männliche Sohn eine Heilskörperschaft, die aus dem Schoße dieses Weibes mit der Sonne bekleidet, der 144.000. Durch das Zeugnis dieser 144.000 kommt eine weitere Heilskörperschaft aus Israel, aus den 12 Stämmen hervor, hinzu. Und das ist nun einmal eine Heilskörperschaft aus Israel, die nicht weiblichen Charakter hat. Deshalb ist doppelt genäht, wenn wir lesen, sie gab einem männlichen Sohn das Leben. Das heißt, Gott gegenüber ist Israel immer weiblich und Christus gegenüber. Er ist ihr Haupt, er ist ihr Mann und sie ist seine Braut und sein Weib.
Fortgang auf Kassette 9.